Teil, aber ich möchte uns jetzt trotzdem nochmal die Offenbarung 20 vor Anfang an lesen, weil das gehört zusammen, das ist ein einziger Zusammenhang. Und zwar, heißt hier, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihn, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen, weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten, sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit dem Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Das ist der Vorspann, 1000-jährige Reich. Und jetzt der heutige Text ab Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, um die Heiden zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben hier die berühmte Szene nach dem 1000-jährigen Reich. Das 1000-jährige Reich ist abgeschlossen, jetzt kommt diese Schlacht Gog und Magog. Und das ist auch das, was man heute auch untersuchen möchte von der Bibel her. Mir ist ganz wichtig, dass man das nochmal versteht. Das 1000-jährige Reich, so wie es im Jesaja 2 zum Beispiel beschrieben wird, ist vorbei. Wir haben ja gesehen bei unserem Bibelstudium, dass das 1000-jährige Reich kein solcher Vorgang ist und kein solcher Zustand, wie man allgemein annimmt. Wir haben ja gesehen, dass lediglich Satan gebunden ist, dass die Völker in ihrer Sündenatur aber trotzdem da sind und dass diese Völker aufgrund ihrer verdorbten Sündenatur, obwohl der Herr Jesus in Jerusalem herrscht als König, trotzdem gegen Gott rebellieren. Wir haben das ja gesehen im Sacharja 14, dass Völker gibt, die einfach sich weigern, nach Jerusalem zu kommen zur Anbetung. Das ist auch der Grund, warum Gott sagt im Psalm 2, dass er sie mit eisernem Zepter weiden und regieren wird. Das heißt, man sieht hier, die Sünde natürlich nicht gebrochen, und das ist auch der Hintergrund für den heutigen Text. Das heißt, Satan ist gebunden, die Völker werden nicht verführt, aber die Menschen sind trotzdem böse. Und damit beweist auch Gott den Menschen, dass sie böse sind und dass selbst wenn der Teufel nicht da ist, dass sie trotzdem böse sind. Und auf dem Hintergrund spielt sich dann praktisch das nächste ab. Das heißt, Sacharja 14 ist vorbei, Jesaja 2, Jesaja 11, das 1000-jährige Reich, diese vegetarische Veränderungen, wo Löwe und Lamm zusammen weiden, das ist alles geschehen. Es ist ein gewisses Friedensreich auf der Erde. Es heißt einmal, wenn jemand praktisch mit 100 stirbt, dann sagt man, er war ein Jüngling. Das heißt, also diese Zeit, dieses sogenannte Millennium, das 1000-jährige Reich, wir haben ja gesehen, es ist die vierte Erscheinungsform des Reiches Gottes. Erste Erscheinungsform, die Verheißung im Alten Testament. Dort wurde genau dieses irdische Reich verheißen. Zum Beispiel im Daniel 7. Die zweite Erscheinungsform, das Reich Gottes ist gegenwärtig im König, der Herr Jesus. Dritte Erscheinungsform heute. Das Reich Gottes ist inwendig in uns, in unseren Herzen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und die vierte Erscheinungsform, das ist die nächste, die kommt. Das heißt, wenn der Herr Jesus als König in Jerusalem herrscht für Israel, um diese Verheißungen aus Daniel zu erfüllen, dann ist das Reich Gottes das erste Mal als politisches Reich sichtbar auf dieser Erde. Also politische Schätze, Erführungszeichen. Da gibt es keine Politik in dem Sinn, sondern der Herr Jesus herrscht als König auf dieser Erde. Das ist die vierte Erscheinungsform. Die letzte und fünfte, fünf ist die Zahl der Gnade, ist dann letztendlich der Himmel, wo wir alle Zeiten der Gegenwart Gottes leben werden.
Und jetzt bricht praktisch die vierte Erscheinungsform an und jetzt sind wir in der Übergangsphase. Das ist jetzt die kurze Übergangsphase von der vierten zur fünften Erscheinungsform. Das heißt vom irdischen Reich Gottes zu der Ewigkeit, zum großen weißen Thron, zum Endgericht und dann zum Anbruch der Ewigkeiten. Ewigkeiten steht in der Regel in diesem Zusammenhang in der Mehrzahl. Und hier ist jetzt etwas Wichtiges, und zwar, wenn man das in Ruhe anguckt, den siebten Vers, da heißt es, wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Das Wort, das hier steht, vollendet, das ist eine Wortwurzel, wo auch das Wort Ende oder Ziel oder Ähnliches herkommt. Und an dem allein sieht man, dass das Wort 1000 Jahre keine symbolische Zahl sein kann, weil eine symbolische Zahl wird nicht vollendet. Das heißt, es muss eine reelle Zahl sein. Das 1000-jährige Reich besteht tatsächlich aus 1000 wirklichen Jahren. Das heißt, es ist keine symbolische Zahl, sondern eine wirkliche Zahl. Das sieht man auch hier im Text. Und das heißt hier, jetzt praktisch passiert etwas. Jetzt muss man sich vorstellen, der Herr Jesus herrscht in Jerusalem. Israel als sein auserwähltes Volk ist um ihn. Die Bibel macht keine konkrete Aussage, was mit den Heiligen, nicht mit uns, mit den Gläubigen, die mit ihm praktisch bei der sichtbaren Wiederkunft auf der Ölberg kommen, in welcher Gestalt, ob wir im Auferstehungsleib da sind, ob wir sichtbar da sind, ob wir unsichtbar da sind, sagt die Bibel nicht. Es gibt keine Aussage drüber, sie sagt bloß, dass wir da sind. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt ist hier drumherum, sind die Heidenvölker. Und wir haben ja festgestellt, dass eigentlich... Und das sieht man dann in Vers 8, was heißt, die sind wie der Sand am Meer, und zwar das kommt, weil die Weltbevölkerung sich wieder vermehrt. Wir haben ja gesehen, wie durch die zwei Kriege, einmal stirbt ein Drittel der Menschheit, einmal ein Viertel, sich die Weltbevölkerung genau um 50% reduziert. Das heißt, die Weltbevölkerung ist dann bloß nur die Hälfte. Und mit dieser Hälfte geht Gott ins 1000-jährige Reich, dann beginnt das 1000-jährige Reich, jetzt vermehrt es sich natürlich wieder, und wir haben jetzt wieder eine Weltbevölkerung wie Sand am Meer. Israel, ist klar, das ist genauso wichtig, Israel hat sich halbiert. Ich möchte nochmal die Stelle lesen, dass uns das Gedächtnis kommt, Offenbarung 6, Vers 8. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod, und das Totenreich folgte ihm nach, und ihm wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert, mit Hunger, mit Pest, und durch die wilden Tiere. Das vierte Siegel gewesen. Da stirbt der Viertel der Menschheit. Das ist der erste Schlag. Der zweite Schlag ist in Offenbarung 9, Vers 18. Das ist dieser Krieg. Und jetzt kommt die schwierige Auslegung. Und zwar, wenn man davon ausgeht, dass diese Offenbarung 6 Stelle bereits im Gange wäre, dann würde hier zum Beispiel auch die zwei vergangenen Weltkriege dazugehören. Das kommt darauf an, wo man den Schnitt setzt, von der Auslegung her. Aber hier haben wir 9, und das ist Zukunft. Und zwar, wo es heißt, dieser Krieg, der am Euphrat und Tigris beginnt. Und dort heißt es, durch diese wurde der dritte Teil der Menschen getötet, von dem Feuer, von dem Rauch und von dem Schwefel, der aus ihren Mäulern hervorgeht. Ihr seht ja hier diese bildliche Beschreibung dieses Kriegszustandes, Feuer, Schwefel. Und es hat ein Atomphysiker, hat die Offenbarung untersucht und sagt, es sind eindeutig Reaktionen, die hervorgerufen werden durch Atomexplosionen. Das ist überhaupt keine Frage. Also er hat das untersucht und sagt, es ist im Prinzip das, was man bei einer Atomexplosion erlebt. Das heißt, hier stirbt dann praktisch der dritte Teil. Also nochmals, einmal der vierte, dann der dritte, zusammen ist das die Hälfte. Durch das wurde die Menschheit praktisch reduziert. Wenn man jetzt hier die Offenbarung anguckt, dann passiert eigentlich etwas. Dieser Rest, der jetzt wiederum Leute hat, die das alles nicht miterlebt haben, die Kinder der Urbevölkerung, die noch übrig geblieben ist. Und bei denen heißt es ganz einfach, nachdem der Satan wieder losgelassen ist. Wir haben ja gesagt, der Satan ist in diesem unterirdischen Gefängnis ist er verschlossen, und jetzt wird er wieder losgelassen. Und in dem Moment, wie er losgelassen wird, geht er aus, um die Heiden zu verführen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das müssen wir einfach sehen. Die Gläubigen leben manchmal, ich sag's mal, wie die kleinen Kinder. Naiv bis aufs Blut und sind sich nicht bewusst, dass letztendlich in der jetzigen Zeit Und jetzt sieht man hier auch diesen Texten, ein Gegner in der unsichtbaren Welt ist nämlich der Teufel, der dauernd versucht, die Menschen zu verführen. Der Teufel ist natürlich raffiniert. Er versucht vorzutäuschen, als wäre Okkultes und das Hauptproblem. Natürlich ist das das, wo er die Welt in den Dreck zieht. Siehe Halloween. Dieses gottlose, irisch, ich sag's mal, druidische Kultgeschehe, das ja letztendlich ein absoluter Totenkult ist und in der Geschichte hat, was Bösartiges war. Da geht es um Menschenopfer bei Halloween. Muss man ganz klar sagen, die Kürbisse sind nicht harmlos. Und ich habe jetzt gelesen heute, dass Deutschland 100 Millionen Euro ausgegeben hat, um Kürbisse und Maske zu kaufen. 100 Millionen Euro für diese okkulte Zeugs. Unfassbar. Und man sieht hier etwas, die Gläubige leben manchmal, wie wenn es diese Verführung nicht gäbe, aber es ist der Normalzustand. Der Teufel geht auf die Welt im Okkultismus los, aber auf die Gläubige geht er durch Verführung los. Und Verführung ist der normale Ergriff des Teufels. Das muss uns klar sein. Das ist alles für uns wichtig. Wir hattet ja gesehen, selbst wenn wir jetzt hier die Offenbarung studieren, in zukünftigen Bereichen, die uns heute noch gar nicht betreffen, ist es ja wichtig, was ziehen wir für eine Lehre daraus für heute? Für das Jahr 2002. Was bedeutet das für uns? Und wenn man das sieht, muss es einem wieder bewusst werden, wir haben einen Gegner, der Teufel, der verführt. Die Hauptwaffe des Teufels ist Verführung. Und das ist auch logisch. Johannes 8,44 sagt nochmals ganz klar, er hat zwei Dinge, die er grundsätzlich tut. Und wenn man das begreift, dann muss man eigentlich jede Naivität fahren lassen und muss sich bewusst sein, dass hier ein Kampf auf Leben und Tod zu kämpfen gilt. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, die Verführung ist das Metier des Teufels. Und er verführt durch Lüge und durch Halbwahrheit. Das heißt, jetzt müssen wir Gläubige uns einfach darauf einstellen, je weiter auch die Endzeit fortschreitet, mit jedem Jahr, wo es näher auf die Wiederkunft Jesu zugeht, wo es näher auch auf diese schrecklichen Geschehnisse mit dem Antichristen zugeht, wir müssen uns darauf einstellen, dass genau in dieser Zeit letztendlich die Verführung überhand nehmen wird. Das ist das der Normalzustand. Und je näher es dem Ende entgegengeht, je stärker wird Verführung geschehen. 1. Mose 3, die Urverführung, wie geschah die? Das Erste, was er sagt der Halbwahrheit. Er sagt, sollte Gott gesagt haben. Die Antwort kann nur lauten, ja, er hat gesagt. Das heißt, er stellt einfach die Wahrheit in Frage. Das ist immer der erste Schritt vom Teufel. Und der zweite Schritt, nachdem die Eva mitgeht und es aufnimmt, die Botschaft, also praktisch Gottes Wort in Frage stellt, dann lügt er. Das ist das, was sich auch bei uns abspielt. Er wird immer kommen und das Wort Gottes in Frage stellen. Meint es Gott wirklich so hart? Meint es wirklich so ernst? Ist das wirklich so schlimm? Ist das wirklich so? Und sobald wir Ja sagen, das heißt dem Teufel zustimmen, dann kommt die direkte Lüge. Und so geschieht Verführung. Weil das muss man hier ganz nüchtern sehen. Dann kam der zweite Griffwort, dann sagt er, ihr werdet nicht sterben. Also es lügt er offen. Er arbeitet immer mit Halbwahrheit und im zweiten Schritt mit der direkten Lüge. Und das ist diese Verführung. Und das Wort, das hier steht, wir werden es gleich ansehen, das ist etwas sehr Extremes. Jetzt sagt der Herr Jesus, und er warnt hier letztendlich sowohl sein Volk als auch die Gemeinde in Matthäus 24,4. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Das heißt, der Normalzustand in der Endzeit, und Endzeit ist ohne Frage seit 48, seit der Feigenbaum blüht, seit Israel da ist, 1967, der zweite Schritt, Rückeroberung Jerusalems. Letztendlich, wir wissen, dass 48 die Ökumene gegründet wurde, 1957 in der Mitte, Gründung der Europäischen Union, in der Wurzel zumindest, durch die europäischen Verträge. Das heißt, das ist jetzt alles geschehen. Satanskirche wurde 1966 gegründet, Aufbruch der katholisch-charismatischen Bewegung in Amerika. Das heißt, um die Zeit rum, Hippie-Welle, Drogenwelle, Sexwelle, alles kam in der Zeit. Das war wie ein Startschuss, wo der Teufel die westliche Welt überschwemmt hat. Die Zeichen sind da. Das heißt, wir haben Endzeit. Und jetzt sagt der Herr Jesus ganz klar, wo die Endzeitrede beginnt. Seht zu, dass man euch nicht verführt. Das heißt, unser Hauptproblem, da bin ich weiterhin überzeugt, wird zumindest in 90% der Endzeit für die westliche Welt, ausdrücklich westliche Welt, nicht die Verfolgung sei, sondern die Verführung. Da wird es verführt werden. Man wird uns versuchen, letztendlich zu verführen. Und der Jesus geht jetzt weiter in Matthäus 24,24 und sagt, es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Das heißt, es wird hier massiv, letztendlich vom Teufel, Zeichen und Wunder werden eingesetzt. In der Offenbarung 13,13 und 14, ist eigentlich der Vers danach auch noch, heißt es vom falschen Propheten, es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und wir wissen, was das Bild ist, Feuer herabfallen zu lassen. Das ist eine Nachahmung einer Geistesausgießung. Das ist in der Bibel das Feuer, das fällt. Das ist Nachahmung einer Geistesausgießung. Und dann heißt es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen. Und zwar warum? Um sie so weit zu bringen, dass sie Satan anbetet. Und zwar Satan eben in dieser Person des Antichristen. Wo der Teufel dahinter steht. Das heißt, wir haben es in der Endzeit massiv mit Verführung zu tun. Wir haben es massiv auch mit wahrscheinlich zunehmenden Zeichen und Wunder zu tun. Heute ist Esoterikwelle. Heute ist Charismatikwelle. Heute ist ein Aufbruch überall, der mit Zeichen und Wunder versehen ist. Und das muss uns letztendlich hellhörig machen, dass alles in die Ecke Zeichen und Wunder geht. Und man darf das nicht unterschätzen. 2. Thessalonicher 2, ich möchte die Stelle nochmals lesen, Vers 9. Und zwar dort steht als Hauptwort praktisch dasselbe Wort wie hier für Verführung. Und zwar auf der zweiten Seite habe ich nochmal alle die griechischen Wörter aufgelistet, dass man nachgucken kann in seiner Bibel. Das ist das 2. Thessalonicher 2, 11, wo es heißt, ich lese aber schon ab 9, ihn, also der Antichrist, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt. Und das Wort Wirkung ist die griechische Wortwurzel, wo unser deutsches Wort Energie davon abgeleitet wird. Das heißt, es wird nicht irgendwie etwas Intellektuelles sein, sondern es wird mit Kraftwirkungen verbunden sein. Und er sagt ganz klar, aufgrund der Wirkung des Satans und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, und da steht bei Kräfte das Wort Dynamis, dieses Wort, wo wirklich auch für die Kraft des Heiligen Geistes gebraucht wird, Zeichen und Wunder. Und die drei Worte, Kräfte, Zeichen und Wunder, steht in Hebräer 2, 3 und 4 ausdrücklich, wo die Bibel betont, dass mit diesen drei Wörtern die Zeichen Jesu Christi, des Messias und die Zeichen der Apostel bezeichnet werden. Das heißt, die Bibel lehrt hier eindeutig, dass die Zeichen Jesu und die Zeichen der Apostel in der Endzeit als Fälschung zurückkommen. Das ist keine Frage. Und jetzt erklärt das, unter aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Es kommt das gleiche Wort. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft, und da steht wieder das Wort, wo Energie davon abgeleitet ist, der Verführung senden. Und das Wort Verführung, das ist das Hauptwort vor unserem Wort in der Offenbarung 20, wo der Teufel verführt. Das heißt, es ist dieselbe Ebene. Sodass sie der Lüge glauben. Und das muss uns klar sein. Der Teufel hat nur ein Ziel, dass wir der Lüge glauben. Dazu setzt er Zeichen, Wunder, alles Mögliche ein. Wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen. Selbst wenn jetzt ein Krebs geheilt wird, wenn ein Toter aufersteht, in der Endzeit hat es keine Aussagekraft mehr, weil die Zeichen eine Fälschung sind, das ist kein Beweis. Laut Bibel wird die Gemeinde bewahrt, weil sie das Wort Gottes bewahrt und nicht, weil sie auf die Zeichen geht. Das heißt, die Zeichen werden, je weiter die Endzeit fortschreitet, werden die relativ, die werden sogar gefährlich. Man muss aufpassen, das ist für mich kein Beweis, sondern ich lasse es einfach mal neutral. Man muss gucken, Gott tut natürlich auch Wunder. Es ist keine Frage, dass der Jesus Kranke heilen kann. Das ist gar keine Frage. Stelle ich in keinster Weise in Frage. Aber was ich in Frage stelle von der Bibel her, dass die biblischen Zeichen wie zur Zeit der Apostel flächendeckend auftreten werden, das verneint die Bibel ausdrücklich. Sondern sagt, der Teufel wird kommen und wird durch diese Zeichen und Wunder die Menschheit letztendlich zur Lüge verleiten. Mit dem Ziel, möglichst viele in die Hölle mitzureißen. Das ist sein Ziel. Wenn ihr jetzt vorher gesehen, und ich denke, das ist jetzt ganz wichtig, wenn man den Text betrachtet. Wir haben hier letztendlich Offenbarung 20, das heißt nach dem tausendjährigen Reich. Das ist ganz wichtig. Die Menschen, die jetzt verführt werden, sind nur Heiden. Es wird kein Jude verführt werden, nicht einmal einer. Und zwar aus dem Grund, 2/3 der Einwohner Israels sind gestorben. Ich lese uns Sacharja 13, Vers 8. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen, 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Das ist das, was mit Israel passiert. Der Menschheit stirbt die Hälfte, die andere Hälfte bleibt übrig, geht ins tausendjährige Reich. Bei Israel sterben 2/3 und es geht nur 1/3 ins tausendjährige Reich. Dieses eine Drittel bekehrt sich am ersten Tag und der Heilige Geist, der weggenommen ist durch die Entrückung, wird über sie ausgegossen. Das ist das, was passiert. Bei der sichtbaren Wiederkunft auf der Ölberg passiert Römer 11, 25. Das ist etwas Wunderbares, prophetisch. Dort heißt es, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen ist und so ganz Israel gerettet wird. Da steht ausdrücklich nicht, dass sie sofort gerettet werden. Wir wissen ja, sie werden gerettet werden bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Das heißt, dann wird ganz Israel mit einem Schlag gerettet werden. Und die Juden, die in Jerusalem sind, die sind nicht mehr verführt. Die gehören zum Heerlager der Heiligen, die gehören zum Herr Jesus. Die sind hier letztendlich bei Gott. Und was mir wichtig ist, der Heilige Geist wird das zweite Mal dann ausgegossen. Der Heilige Geist wurde ein einziges Mal ausgegossen an Pfingsten. Und die Teilausgießung, diese Gesamtausgießung des Heiligen Geistes geschah ja in Apostelgeschichte 2. Über die Juden, Apostelgeschichte 8 über die Samariter, Apostelgeschichte 10 über die Heiden, Apostelgeschichte 19 über die Jünger Johannes des Täufers. Und dann sagt der Titusbrief, der Heilige Geist ist praktisch bis zur Entrückung, ist jetzt Hinzufügung, aber der Heilige Geist ist reichlich ausgegossen über alles Fleisch, praktisch über die Menschen, bis zur Entrückung. Bei der Entrückung geht der Heilige Geist weg. Und aus dem Grund muss er, wenn Israel sich bekehrt, als Zweitling nochmals ausgegossen werden. Und diese Ausgießung des Heiligen Geistes, die ist passiert. Das heißt, Israel ist jetzt praktisch in seiner Gesamtheit, das ganze Volk ist gerettet. Hesekiel beschreibt es, aber ich möchte die Stelle lesen aus dem Jesaja 32, 15, was heißt, und zwar so lange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird. Und das wird dort passieren, bei der sichtbaren Wiederkunft. Ich lese das Sacharja dazu. Sacharja 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen. Jetzt wird erklärt, wie es passiert. Und sie werden auf mich sehen, den sie zerstochen haben. Bei der sichtbaren Wiederkunft wird es geschehen. Wird sich ganz Israel bekehren, dann wird der Heilige Geist über sie ausgegossen werden. Und das Volk wird dann letztendlich wahrhaftig das erste Mal praktisch nach der Zeit Moses im tiefsten Sinne des Wortes als Ganzes das Volk Gottes sein. In Jesaja 44, Vers 3 heißt es, ich werde Wasser auf das Durstige gießen, Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Das heißt, hier passiert die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ganz wichtig, Hesekiel 37, 38, 39, kommen wir heute zu, Gog und Magog. Dort am Schluss heißt es Hesekiel 39, 29. Am Schluss, ich will künftig mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht Gott der Herr. Das heißt, ein Teil von Gog und Magog wird abgeschlossen durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist schon mal der Beweis, dass ein Vorkommen von Gog und Magog vor dem tausendjährigen Reich passiert, vor der Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir werden gleich sehen, dass es zwei Teile sind. Aber da kommen wir gleich drauf. Was jetzt für mich wichtig ist, ist, dass es klar ist, bei diesen Leuten, die jetzt in dem tausendjährigen Reich leben und wohnen, haben wir zwei ganz krasse Unterschiede. Wir haben ganz krass den Unterschied zwischen dem auserwählten Volk Israel, über das der Heilige Geist ausgegossen wurde, die letztendlich so etwas Ähnliches wie eine Wiedergeburt erlebt haben. Sie sind der Zweitling, sie sind jetzt gerettet, sie sind Gotteskinder. Der Heilige Geist, der als Geist der Sohnschaft die Gemeinde wiedergeboren hat, der Erstling, der Leib, die Funktion, die wird der Israel nicht, weil es gibt nur ein Leib Jesu Christi, die Gemeinde. Aber Israel wird reell wiedergeboren durch den Heiligen Geist und lebt in diesem tausendjährigen Reich als Wiedergeborene. Drumherum sind lauter Heide, die aufgrund von ihrer Sündenatur nur ganz schön problematisch sind. Das heißt, es sind Sünder. Das sind Sünder, die auch nur Gottfeindschaft vom Sündenfall her in sich haben. Und die sind um Israel rum. Und da hat es auch Völker, die zum Beispiel wahrscheinlich aufgrund von der Feindschaft gegen Israel nicht nach Jerusalem geht zum Anbeten. Das ist der Hintergrund von unserem Text. So, aber es ist wichtig, einfach nochmal einzubetten. Unser Text, Vers 7 bis 10, beinhaltet dieses Umfeld. Das tausendjährige Reich, der Herr Jesus ist in Jerusalem. Hier ist Israel wieder geboren, drumherum die unbekehrte Heide. Und der Teufel, der wird dieses Verführen wird er tun. Und das ist für uns auch wichtig. Das ist auch das, was mit dem wir zu tun haben. Wenn ihr mal das Wort anguckt auf der Seite 2, es heißt ganz einfach, irreführen und übertragen kommt das Wort aus der Wurzel täuschen. Das heißt, er versucht zu täuschen. Jetzt kommt das Entscheidende. Du merkst es nicht, der Teufel stellt dich vor niemand hin und sagt, ich will dich verführen. Sondern das läuft heimlich ab. Das ist hinterhältig, das ist gemein, das ist unsichtbar. Das heißt, der Teufel versucht dich immer in Gedanken abzudringen. Er versucht dich in die Falle zu locken. Das ist heute genauso. Passiv heißt es irregeführt werden, verirren, herumirren. Das heißt, er erzeugt Verwirrung. Und Diabolos bedeutet ja der Durcheinanderwurfler, der Verwirrung erzeugt. Jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Insbesondere sein Ziel verfehlen. Und Sünde, Hamartia, heißt Zielverfehlung. Das heißt, er hat letztendlich den Plan, durch Täuschung uns in die Sünde zu ziehen, dass wir das Ziel Gottes verfehlen, dass wir abschweifen, dass wir schwanken, dass wir zweifelhaft werden und dass wir uns irren werden. Das ist genau das Programm. Jetzt müssen wir umso mehr aufpassen. Wir sind kurz bevor dieser Wechsel passiert, vom Reich Gottes in uns zum Reich Gottes sichtbar, vom tausendjährigen Reich. Irgendwann ist eine Drückung. Wie ist näher denn je? Wir wissen nicht wann, aber sie ist nahe. Also nahe im tiefsten Sinne des Wortes, wobei ich nahe nicht weiß, ob sie nur 3 Stunden geht oder ob es nur 5 Jahre geht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber die Endzeitzeichen stehen auf Sturm. Gerade 10 Jahre gehen. Könnte sogar 20 Jahre, ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, noch nie waren wir so nahe an der Drückung wie wir. Und umso mehr das auf den Drückung zusteuert, je brutaler wird der Teufel das tun, was er auch hier tut. Er wird uns angreifen. Er wird uns versuchen zu verführen. Hier die Verführung in unserem Text, in Offenbarung 20, die hat natürlich einen tiefer Hintergrund. Dadurch beweist Gott praktisch auch einer abgefallenen Menschheit, dass Römer 3 stimmt. Ich lese Römer 3, Vers 9. Und folgende, was heißt, wie nun, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nicht. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das heißt, er beweist den Menschen hier nochmal ganz praktisch, dass sie Sünder sind. Aber was für uns wichtig ist, für die heutige Zeit, das Gleiche, was der Teufel hier bei dem Rest der Menschheit macht, das macht er die ganze Zeit, heute, nämlich Verführung. Und es muss uns klar sein, wir haben einen Gegner, der uns täuscht. Wir können nicht rumlaufen, naiv, und so tun, als wären wir nicht angegriffen. Wir werden mörderisch angegriffen. Mir passiert es manchmal, dass ich angegriffen werde oder in eine Falle gehe und überhaupt nicht merke, dass eine Falle da war. Oft erst hinterher aufwache und fast zusammenbrich, was ich zusammenbrote. Und Herr sagen muss oft, was war ich für ein Narr, dass ich in die Falle reingelaufen bin. Aber das ist das normale Geschäft des Teufels. Du musst dauernd mit rechnen. Wir müssen auch beten, Herr, bewahr mich. Wachet und betet. Diesem allem zu entfliehen, sagt der Jesus. Wir müssen wachen und beten, dass wir hier nicht geschädigt werden. Und die Schrift sagt hier eindeutig, er zieht aus sofort, als er losgeht. Was wird sofort, das ist seine Arbeit, er macht es immer. Sofort verführt er diese restliche Heide. Und zwar, es heißt auch hier, die sind an den vier Enden der Erde und sie sind wie Sand am Meer. Kann man auch lesen im Ezekiel, das ist einfach Masse. Wie Sand am Meer. Sie sind wie die Masse. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Der sagt, er geht hin zu den vier Enden der Erde. Und die vier Enden der Erde in der Regel ist die Gesamtheit der Welt. Ezekiel 7,2. 4 steht immer als Vollzahl. Drum redet die Bibel von den vier Winden. Drum gibt es vier Evangelien. 4 ist immer eine Vollzahl in der Bibel. Und hier heißt von den vier Enden der Erde, Ezekiel 7,2. So spricht Gott der Herr über das Land Israel. Das Ende kommt ja, das Ende über alle vier Gegenden des Landes. Wenn er sagen will, es kommt über ganz Israel, dann nimmt er den Ausdruck, die vier Gegenden, die vier Enden. Wenn Gott sagen will, die ganze Welt, dann sagt er, die vier Enden. Das heißt, hier ist gemeint, die ganze Welt. Und jetzt haben wir hier was Interessantes, was jetzt ganz entscheidend ist für uns. Jeder Bibelleser weiß, was in Ezekiel 37 und folgende steht. Dort steht die Wiederherstellung Israels. Dort steht, dass hier ein Leichenhaufen war und dass dieser Leichenhaufen letztendlich von Gott zusammengefügt wurde. Ein Bild für die Staatsgründung 1948. Dann heißt, es bekommt Fleisch. Das heißt, Israel wird stark. Israel ist heute die viertgrößte Militärmacht der Welt. Das weiß bloß niemand. Das ist eine ungeheure Militärmacht. Das weiß nur niemand. Das nächste, was die Bibel sagt, der kriegt Zähne. Das heißt, es beginnt zu funktionieren. Und dann am Schluss kriegt es den Geist. Der Geist ist erst die Wiedergeburt bei der sichtbaren Wiederkunft. Aber hier ist etwas ganz Entscheidendes, und zwar danach, nach dieser praktisch Zusammensetzung Israels, nach der Staatsgründung, sagt er ganz klar, kommt Gog und Magog. Und wir wissen das ja aus dem Ezekiel, er greift Israel an. Gog und Magog, wir werden es nachher gleich lesen, greift Israel an. Und zwar die Bibel sagt, er kommt vom äußersten Norden. Und ich habe es einmal gesagt, welcher Narr bin ich manchmal. Das war so ein ganz einfacher Grund. Ich habe einfach geglaubt, was die Bibellehrer sagen. Das darf man nicht glauben. Man muss nachgucken. Die haben immer gesagt, das war mir so logisch, das hat mir so gefallen. Ich habe dann auch die Nadel geholt. Die haben gesagt, stecke letztendlich eine Nadel bei Jerusalem rein und zieh letztendlich den Vater zum Nordpol, im äußersten Norden. Wo bist du denn? 200 Kilometer von Moskau. Du bist im Herzen Russlands. Das habe ich geglaubt, aber es stimmt nicht. Nicht biblisch. Wer weiß das nachher? Die Bibel meint mit äußerstem Norden, ich sage es mal ausdrücklich, nicht nur Russland, sondern der äußerste Norden ist biblisch geschehen, bereits vom Irak bis nach Russland. Das heißt, der äußerste Norden beginnt für Israel bereits im Irak und plötzlich kriegt die Prophetie eine völlig andere Dimension. Plötzlich kann auch Gog und Magog sein, wenn zum Beispiel die arabischen Völker, zum Beispiel der Irak, Israel angreifen. Kann Gog und Magog sein, muss nicht Russland sein. Aber ich beweise es nachher. Aber mir ist jetzt einmal ganz wichtig, wir müssen ja jetzt klären, sind diese Gog und Magog-Leute, die hier beschrieben werden, ist das dasselbe wie im Ezekiel? Was heißt, ich werde dich herumlenken. Man hat uns wunderbare Geschichte erzählt, hat gesagt, der Russe greift Europa an und plötzlich wird er herumgelenkt. Das kann alles sein, aber es scheint biblisch auf sehr wackeligen Füßen. Jetzt müssen wir einfach mal feststellen, gibt es zwei Angriffe von Gog und Magog? Ist Gog und Magog dasselbe? Wer ist Gog und Magog? Sind es die Russen? Greift Russland zweimal Israel an? Es hat Autoren gegeben, die haben Bücher geschrieben, der beschleunigte Aufmarsch Russlands gegen Israel. Aber biblisch, wenn wir heute ganz stur und ganz hart nur an die biblischen Fakten uns halten, dann werden wir feststellen, dass dort der Großteil nicht stimmt von diesen Theorien. Und zwar müsst ihr jetzt einfach feststellen, wer ist Gog und Magog? Wer ist hier Gog und Magog? Wer sind diese Menschen, die an den vier Enden der Erde wohnen? Und damit ist bereits die Gesamtbevölkerung. Das kann man natürlich sagen. Manche Ausleger haben gesagt, Russland ist jetzt so zerstreut, dass du sie aus den vier Enden der Erde holen kannst. Das sind alles so Theorien. Aber man stellt einfach fest, Gog und Magog ist einfach einmal eine neutrale Sache. Gog bedeutet Finsternis. Und Magog heißt praktisch Ausbreitung oder Wachse der Familie, das heißt Masse. Das heißt eigentlich nur Finsternis plus Masse. Das ist Gog und Magog. Das ist die Bedeutung von dem Namen. Wenn wir jetzt in die Bibel reingehen, dann sehen wir in 1. Mose 10, Vers 2. Dort wird das Wort das erste Mal genannt. Und zwar, die Söhne Japhets. Noah hatte ja drei Söhne. Sem, Ham, Japhet, Noah und vier Frauen. Das sind die acht, die Zahl der Neuschöpfung, der Beginn der Weltbevölkerung. Und hier sagt er, die Söhne Japhets. Sem ist klar, das sind die semitischen Völker, das sind die Araber, das sind die Juden, Ham sind die schwarzen Völker und Japhet ist der Rest. Und einer der Söhne Japhets war, ich lese mal runter, Gomer, Magog, Mada, Javan, Tuval, Mesich und Tiras. Das heißt, hier die Wurzel von Gog und Magog sind die weißen Völker. Schon mal Fakt. Hier Parallelstelle, die wollen wir jetzt nicht lesen. Wenn wir jetzt uns das einmal angucken, in aller Gemütsruhe, einfach mal ganz ruhig, ohne große Dogmatik, nur das, was die Bibel sagt, dann sehen wir Hesekiel 37, Vers 25, beginnt die ganze Erzählung, Altes Testament. Ich habe jetzt eine Vergleichstabelle gemacht, um die zwei Angriffe zu vergleichen, um zu sehen, ob es dasselbe wäre. Hesekiel 37, 25 sagt ganz einfach, da sind wir jetzt am ganz entscheidenden Punkt. Sie werden wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem auch eure Väter gewohnt haben. Ja, darin sollen sie in Ewigkeit wohnen. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder und mein Knecht David soll ihr Fürst sein auf ewig. Das heißt, diese Verheißung ist eindeutig tausendjährige Reich. Das heißt, diese ganze Handlung spielt sich im Rahmen vom tausendjährigen Reich ab. Das ist schon mal Fakt. Jetzt haben wir hier am Ende vom tausendjährigen Reich in Offenbarung 20, Vers 8, haben wir den Angriff, der Teufel verführt Gog und Magog und die greifen wen an? Israel. Sie greifen Jerusalem an, sie greifen praktisch den Herr Jesus an, sie greifen das Heerlager der Heiligen an, sie greifen diesen Überrest von Israel an. Das ist schon mal keine Frage. Also hier haben wir mal jetzt in der Offenbarung einen Angriff, allerdings nicht aus dem äußersten Norden, sondern von allen Enden der Erde. Das heißt, von der ganzen Erde kommen die Truppen und greifen Jerusalem an. Wenn man das jetzt sich in Ruhe anguckt und einfach biblisch sich das betrachtet. Ich lasse jetzt mal beide Bibelstellen aufgeschlagen. Dann sieht man einfach, das Erste, was wir gesehen haben, ist das Umfeld des tausendjährigen Reiches. Die Bibel macht keine Aussage im Hesekiel, ob es davor oder danach ist. Sie sagt bloß, im Umfeld vom tausendjährigen Reich. Offenbarung 20, unser Text, sagt ganz klar, nach dem tausendjährigen Reich. Das heißt, Gog und Magog ist immer in der Nähe vom tausendjährigen Reich. Das ist mal Tatsache. Also haben die alten Ausleger geirrt, die sagten, die Türke ist Gog und Magog. Sondern, wir wissen ja, was sie gehört haben. So, Gog und Magog ist immer in engstem Zusammenhang mit dem tausendjährigen Reich. Das nächste, und das ist jetzt hochinteressant, der Auslöser in Hesekiel 38, Vers 3. Und zwar, so spricht Gott der Herr, siehe, ich komme über dich, Gog, du Fürst von Rosch, Messig und Tubal. Ich will dich herumlenken. Das heißt, Gott selber lenkt Gog und Magog im Hesekiel gegen Israel. Das ist also ein Teil seiner Gerichte. Das heißt, Gott schickt Gog und Magog. In Offenbarung 20 schickt nicht Gott Gog und Magog, sondern hier heißt es ganz klar, Satan verführt die Menschen, die an den Enden der Erde leben. Man sagt, das ist Gog und Magog, versammelt sie und führt sie gegen Israel. Das heißt, da haben wir schon mal einen riesen Unterschied. Beide Geschehnisse sind in der Nähe vom tausendjährigen Reichs. Eine dahinter, da greift der Satan Israel an. Aber in Hesekiel schickt Gott der Gog und Magog. Da schickt er die Truppe sogar gegen Israel, als Gericht. Die Heimat der Angreifer ist hier in Hesekiel 38, 15, wo es heißt, du wirst von deinem Ort hervorkommen, aus dem äußersten Norden, du und deine ganze Völker. Und da sind wir ja die ganze Völker, Gomer und Togarma. Und haben wir ja Kretzler gesagt, Gomer sind die Germanen, das ist Ostdeutschland, das war alles vom Mauerfall. Man sieht, wenn man zeitgeschichtlich die Bibel auslegt, muss man dauernd seine Ergebnisse revidieren. Biblisch braucht sie nie revidieren, weil da ist immer alles gleich. Das heißt vom äußersten Norden. Sie kommen vom äußersten Norden hier bei uns, in unserem Text, kommen sie von den vier Enden der Erde. Das heißt, sie werden von jemand anders geschickt und sie kommen aus einer anderen Ecke. Das Transportmittel im Hesekiel 38, 15 sind Pferde. Wenn das vom tausendjährigen Reich ist, dann wäre es auch logisch, dass hier Pferde sind und dass Waffen sind, die man verbrennen kann. Das werden wir nachher sehen. Und zwar aus dem Grund, wir dürfen etwas nicht vergessen. Wenn Gog und Magog angreift, eventuell hast du bereits den dritten und vierten Weltkrieg hinter dir auf dieser Erde. Was dann nur Waffe da ist, das weiß ich nicht. Da kann es absolut sein, dass die wieder auf Pferde reitet und ich sage es mal vorsichtig, mit bestimmten Waffen aufeinander losgeht. Das ist absolut drin. In unserem Text in Offenbarung 20 redet die Bibel überhaupt nichts von Transportmitteln, keine Pferde, gar nichts, und sagt nur, sie zogen herauf, umringetes Heerlager. Das heißt, sie greifen dann. Das nächste, das nähere Umfeld. Im Hesekiel heißt, Hesekiel 39, Vers 7, ich werde meinen heiligen Namen offenbar machen unter meinem Volk Israel und ich werde meinen heiligen Namen künftig nicht mehr entweihen lassen, sondern die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr der Heiligen in Israel bin. Und wenn man das jetzt in Ruhe liest, sieht man, hier ist die Verheißung, ich werde jetzt meinen Namen nicht mehr entweihen lassen, wenn nämlich das tausendjährige Reich erbricht. Und das deutet jetzt massiv darauf hin, dass dieser Angriff vor dem tausendjährigen Reich geschieht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Gog und Magog von den Namen her praktisch zwei Angriffe bedeutet, einem zu Beginn des, also vor dem tausendjährigen Reich und einem nach dem tausendjährigen Reich, ist riesengroß. Und zwar, man sieht hier, im Hesekiel sagt er praktisch, die Ruhe für Israel ist zukünftig, das wäre vor dem tausendjährigen Reich. In unserem Text, in Offenbarung 20, geschieht der Angriff nachdem das tausendjährige Reich, die Ruhezeit für Israel zu Ende ist. Also haben wir eindeutig zwei Geschehnisse. Nach der Schlacht, da heißt es im Hesekiel 39, Vers 9 und folgende. Die Bewohner der Städte Israels werden heraufkommen und ein Feuer anzünden und die Waffen verbrennen. Kleinschilde, Großschilde, Bogen, Pfeile, Keulen, Speere werden 7 Jahre lang damit heizen. Man wird kein Holz mehr vom Feld holen und keines in den Wäldern bauen und so weiter, sondern man wird die Waffen als Brennholz benutzen. Das heißt, hier haben wir etwas, nach dieser Schlacht wird die Waffe verbrennt. Hier in unserem Text, Offenbarung 20, sagt die Bibel gar nichts über die Waffe, sondern sie sagt, es fällt Feuer vom Himmel und tötet diese Leute alle. Das ist genau das Gleiche. Ist euch aufgefallen, ist genau das Gleiche, was vom tausendjährigen Reich passiert. Alle Truppen, die Jerusalem angreifen, werden getötet. Genau wie das Gleiche. Sie werden sterben. Was jetzt interessant ist, in dem Hesekiel 39 heißt es, wenn man dann weiterliest, und zwar, dass sie, Vers 12, das Haus Israel wird an ihnen 7 Monate lang zu begraben haben, um das Land zu reinigen. Da wird ja genau beschrieben, Gog-Haufental, wie in diesem Tal begraben wird, wie sie Gebeine einsammeln, was sie tun. Das heißt, Israel hat hier 7 Monate Arbeit, die Leiche wegzuschaffen und zu begraben. In der Offenbarung sagt die Bibel gar nichts, sondern es wird sofort Feuer vom Himmel fallen. Und nachdem das Feuer vom Himmel fällt und die alle absolut verzehrt, kommt sofort der Teufel zum Antichrist und zum falschen Prophet in der Feuersee und dann bricht sofort das Gericht vom großen weißen Thron an. Das heißt, Hesekiel kann gar nicht Offenbarung 20 sein, und zwar aus dem Grund, wenn man dahinter sieht, im Hesekiel werden 7 Monate begraben, das gibt es jetzt in der Offenbarung gar nicht. Also wir haben eindeutig massive Unterschiede. Hier haben wir diese Waffe gegen Gog und Magog, die Gott benutzt. In Kapitel 38, 21 folgende. Dort heißt es, ich will auch gegen alle meine Bergen das Schwert gegen ihn aufbieten, spricht Gott der Herr, sodass das Schwert eines jeden sich gegen den anderen richten wird. Ich will ihn richten mit Pest, Blut, Blattträger, Hagel, Feuer, Schwefel und so weiter. Das heißt, durch teilweise Naturkatastrophe werden die gerichtet. In der Offenbarung ist es völlig anders, da fällt genau ein Element, Feuer, und vernichtet sie sofort. Wieder ein Beweis, dass das zwei verschiedene Ereignisse sein müssen. Das können nicht die zwei gleichen sein. Ist ausgeschlossen von der Logik her. Heilsgeschichtlicher Zeitpunkt, Hesekiel 39, 25, habe ich vorher schon angelesen. Dort heißt es, so spricht Gott der Herr, jetzt will ich das Geschick Jakobs wenden und mich über das Haus Israel erbarmen. Jetzt wird genau beschrieben, wie es tausendjährige Reich abbricht. Das heißt, er sagt praktisch, Gog und Magog geschieht und dann erbarme ich mich über Israel. Das heißt, von dem eindeutig, dass das Gog und Magog, das im Hesekiel beschrieben wird, kurz vorm tausendjährigen Reich sein wird. Und darum hat die nämlich noch Zeit, bis ins tausendjährige Reich rein, 7 Monate zu begraben. Und die begraben ja bloß 7 Monate lang, sondern die heizen dann mit diesen Waffen noch was ich wie lang, 7 Jahre, wie ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall, hier ist letztendlich ein anderes Vorkommnis, weil Offenbarung 20 sagt genau das Gegenteil. Es sagt, ist sofort nach Ende des tausendjährigen Reichs, sofort nachdem der Teufel die Menschen verführt, sofort holt er aus den 4 Enden der Erde wieder diese Truppen. Aber andere in dem Fall werden aber genauso Gog und Magog genannt und greift Israel an. Das heißt, wir haben 2 sehr ähnliche Vorgänge, die aber vom gesamten Text her eindeutig zu unterscheiden sind. Einmal vor dem tausendjährigen Reich, einmal nach dem tausendjährigen Reich. Einmal sendet Gott die Truppe, Hesekiel, das zweite Mal schickt sie der Teufel. Einmal kommen sie vom äußersten Norden, Hesekiel, dann kommen sie der Offenbarung von den 4 Enden der Erde. Einmal sind Pferde dabei, da redet Offenbarung gar nichts davor. Einmal werden Waffen verbrannt, wird 7 Monate aufgeräumt, andermal fällt nur Feuer und vernichtet alles. Einmal benutzt Gott Naturkatastrophe, in der Offenbarung nur Feuer. Und das Umfeld, der heilsgeschichtliche Zeitpunkt, zeigt ganz klar, einmal vorm tausendjährigen Reich, einmal nach dem tausendjährigen Reich. Wenn man das als wirklich ernste biblische Sache nimmt, als wirkliches Zeugnis, dann haben wir die Tatsache, dass Gog und Magog zweimal geschieht. Und ich beweise jetzt auch, dass Gog und Magog nicht Russland ist. Da kann Russland dabei sein, aber das originär, das heißt, in der tiefsten Wurzel nicht mit diesem Wort nur Russland gemeint ist. Jetzt kommt nämlich etwas, und zwar eine Bibelstelle, die habe ich immer überlesen. Hesekiel 38, 17. Und ich denke, die spielt eine riesige Rolle. Ich lese schon ab 16 wegen dem Zusammenhang. Du wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen, wie eine finstere Wolke, die das Land bedecken will. Zur letzten Zeit wird es geschehen, das wird ja auch aufs tausendjährige Reich davor, auf die Endzeit hindeuten, dass ich dich gegen mein Land heraufkommen lasse. Also wieder der gleiche Gedanke, Gott schickt dieses Volk, damit mich die Heidenvölker erkennen sollen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen heilig erweisen werde. So spricht Gott der Herr. Bist du nicht der, von dem ich vor Zeiten geredet habe, durch meine Knechte, die Propheten Israels, die in jenen Tagen viele Jahre lang weissagten, dass ich dich gegen sie heraufführen werde? Das sagt die Bibel eindeutig. Gog und Magog ist ein Volk, von dem Gott viel geweissagt hat in die Schriften, wo Gott viel geweissagt hat, dass sie gegen Israel ziehen werden. Es gibt aber keine einzige Stelle, wo in der Bibel Gog und Magog im gleichen Sinne benutzt wird. Also muss es jemand anders sein. Und wenn man jetzt einfach reingeht und es in Ruhe sich einmal anguckt, dann sieht man letztendlich, dass mit diesem Ausdruck eben auch die Völker gemeint sind, die Euphrat, Tigris, also Nebukadnezar und das alles wird ebenfalls mit äußerster Mutter einfach behandelt. Das heißt, wir haben die Tatsache, dass diese Völker vielfach genannt sind, dann können es nur noch die anderen Völker sein. Babylon, Assyrien, dann können es nur diese Völker sein, weil die Bibel auch den Ausdruck äußerster Norden für die benutzt. Und damit können wir nicht mehr davon ausgehen, dass es bloß Russen sind. Wir können heute nicht sagen, ob der Angriff, wenn er vom äußersten Norden genannt wird, ob es Russen sind oder ob es die Araber sind, die letztendlich hier angreifen. Könnte auch sein, beide, den ich ausschließe, dass sie miteinander kommen. Bloß, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass es wirklich ganz allein praktisch sich um Russen handelt. Also ich habe es hier jetzt nochmal in dem kleinen Kästle versucht zu erklären. Was man ganz klar sieht, es sind auf jeden Fall 2 verschiedene Gruppen von, oder 2 verschiedene Ereignisse ist vielleicht der richtige Ausdruck. Gut, Sand am Meer haben wir vorher gesehen, bedeutet einfach die Masse. Was hier jetzt ganz wichtig ist, wenn man das sich alles in Ruhe anguckt, dann sieht man, hier kommt ein Volk, das letztendlich unterm Strich wahrscheinlich aus dem Großteil der Weltbevölkerung besteht und greift Israel an. Und die Bibel sagt ganz klar, es sind Leute, von denen viel geweissagt wurde. Aber wir haben keine Weissagen über Russland. Wir haben keine Weissagen von Gog und Magog. Also benutzt die Bibel für Gog und Magog letztendlich ein Synonym, das heißt also eine gleichwertige Bezeichnung, die in der Bibel unter einem anderen Ausdruck zu finden wäre. Und da haben wir letztendlich nur ein Hilfsmittel, der äußerste Norden. Das ist schon mal gar nichts. Das ist das Einzige, was uns hilft. Ich lese mal Jeremia 25, Vers 9. Dort heißt es: Siehe, so sende ich nach allen Geschlechtern des Nordens. Alle Geschlechter des Nordens, das ist der Norden. Und hole sie herbei und sende zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie kommen. Also hier benutzt er sogar, gesagt sogar alle nordischen Völker und sagt Babel. Das heißt, wir haben eindeutig hier einen Fakt, dass Russland gemeint sein kann, aber nicht gemeint sein muss. Sondern mit diesen Nordvölkern können genauso gut die Araber gemeint sein. Das heißt, jetzt muss man einfach ganz nüchtern sagen, in der Offenbarung ist Gog und Magog für die ganze Weltbevölkerung, alle vier in der Erde, und dort im Jeremia und auch im Ezekiel sind es die nördlichen Völker, es kann Russland sein, es können aber auch bloß die drunter sein, beides möglich. Das heißt, von daher geht die Bibel davon aus, dass es eine Schlacht gibt, Gog und Magog, dieses Gog-Haufental, wo praktisch die nördlichen Völker, ob jetzt Russland dabei ist, sei dahingestellt, auf jeden Fall, vom Irak aufwärts greifen sie Israel an, ist wahrscheinlich ein Teil der Schlacht von Harmageddon, und dann am Schluss, nach dem Tausendjährigen Reich, kommt eine zweite Angriffswelle, die vom Teufel ausgelöst wird, von allen vier Enden der Erde. Gott betitelt diese Leute auch mit Gog und Magog, aber die Bibel sagt die ganze Zeit, er hat viel von denen geweissagt, nachdem es hier letztendlich nur einen Hinweis gibt auf den Nebukadnezar, müssen wir davon ausgehen, dass die Völker im Norden Israels gemeint sind als Ganzes. Ob jetzt der äußerste Norden bloß die Russen oben sind, oder ob das zum Beispiel auch der Irak oder selbst der Iran, die Perser, bezeichnet, kann man biblisch nicht sagen. Das ist einfach offen. Aber auf jeden Fall, diese Einfachauslegung, es sind die Russen, die geht zu weit. Das muss man ganz klar biblisch ablehnen. Sondern muss sagen, da steckt mehr dahinter. Und zwar, wie die Bibel sagt, es wurde viel über diese geweissagt. Und da sagt dann in Jeremia bloß, das sind die Nordvölker. Fertig. Das heißt, also, wenn man das jetzt alles ganz nüchtern sich anguckt, dann muss man sagen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, dass es zwei verschiedene Ereignisse sind. Eines kurz vor dem Tausendjährigen Reich, also mit Harmageddon, mit dieser letzten Schlacht in Verbindung, und eines nach dem Tausendjährigen Reich, das sofort geschieht, nachdem der Teufel wieder losgelassen ist. Es passiert hier das gleiche wie in 1. Mose 1924, das ist übrigens das erste Vorkommen des Wortes Feuer, wo Feuer über Sodom und Gomorra geht. Sie werden mit Feuer gerichtet, genauso wie die Hure Babylon in Offenbarung 18, Vers 8. Und jetzt kommen wir zum 10. Verse. Also nochmal, ich lese es nochmal ganz langsam oder beschreibe es nochmal. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Er wird ausgehen, um die Heiden zu verführen. Da steht ausdrücklich Heide, keine Juden mehr. Zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben. Nicht im äußersten Norden, sondern an den vier Enden der Erde. Den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Also eine Masse von Weltbevölkerung verführt er. Sie zogen herauf auf die Fläche des Landes. Das Land hier, es ist schwierig im Bibeltext, im griechischen Urtext gibt es keine zwei Wörter für Land und Erde. Also das Eres Israel, das Land Israel, da benutzt die Bibel das griechische Wort Gä, und das bedeutet Erde oder Land. Du kannst immer nur im Zusammenhang entscheiden, ob es Israel bedeutet oder ob es die ganze Erde bedeutet. Hier eindeutig Israel. Sie zieht herauf auf der Fläche des Landes nach Israel, umringet das Heerlager der Heiligen. Also das gläubige Israel, und man sieht hier, Israel hat Truppen. Schon interessant. Die braucht sie ja wegen der Ägypter. Wegen Sacharja 14. Haben wir ja studiert. Das heißt, und sie greifen Jerusalem an. Und man sieht wieder, Jerusalem bleibt selbst nach dem Tausendjährigen Reich der Laststein für alle Völker. Das ist doch so offensichtlich. Du kannst in die Presse reingucken, wenn du willst, dann streiten wir um Jerusalem und streiten nicht um New York, trotz dem 11. September. Jerusalem ist der Streitapfel, nicht New York. Moskau ist nicht der Streitapfel. Berlin ist nicht der Streitapfel. Paris ist nicht der Streitapfel, sondern immer Jerusalem, das kleine Städtchen. Warum? Weil es von Gott her, ich sag's mal so, hinter der Kulisse der Ort ist, wo Licht und Finsternis zusammenprallen. Und aus dem Grund greifen sie hier auch Israel an. Es ist die Stadt Gottes. Und dann lässt Gott Feuer vom Himmel herabfallen und verzehrt sie. Das heißt, das muss man sich vorstellen, wiederum sterben in den Kriegen der Großteil dieser Menschen. Könnt ihr euch erinnern, was war vom Tausendjährigen Reich? Wer ist das Tausendjährige Reich gekommen? Fast bloß Frauen und Kinder. Habt ihr gesehen? Frauen, Kinder, Greise und Jünglinge. Warum? Weil fast alle Soldaten gestorben sind. Und jetzt passiert genau das Gleiche wieder. Jetzt kommt wieder eine Masse von Soldaten und wieder tötet sie Gott alle durch Feuer. Wer zum Schwert greift, wird durch Schwert umkommen. Das heißt, Gott greift sie jetzt wieder brachial an und vernichtet sie. Bloß diesmal gibt es kein tausendjähriges Reich, diesmal geht es sofort zum großen weißen Thron. Und jetzt passiert etwas, und das ist jetzt gravierend. Jetzt geht der Teufel, Vers 10, nicht mehr in sein Gefängnis. Und der Teufel, der sie verführt hat, ihr wisst, was jetzt hier steht. Jetzt müssen wir einfach letztendlich erkennen, was ist das Wesensmerkmal des Teufels? Verführung. Wieder wird beschrieben, der sie verführt hatte. Das heißt, der Teufel ist der Verführer und das ist für uns wichtig. Wenn wir die Texte lesen, dann muss uns klar sein. Natürlich ist es interessant zu sehen, was endzeitlich abläuft, was nach dem tausendjährigen Reich abläuft. Das ist alles interessant. Aber es nützt mir und dir morgen, wenn wir im Alltag kämpfen müssen, gar nichts. Aber was mir und dir was nützt, ist, wenn wir begreifen, dass dem Teufel seine Waffe der Angriff ist, und zwar der Angriff über Verführung. Das heißt, wir müssen uns hüten vor jeder Form der Verführung. Verführung heißt immer Täuschung, Irreführung. Was haben wir für ein Mittel? Es gibt bloß eins. Wenn der Teufel mich und dich ergreift mit Verführung, dann hilft uns nicht unser Gefühl. Dann hilft uns nicht der Zuspruch der Geschwister. Dann hilft uns keine Seelsorge. Dann hilft uns keine Predigt. Dann hilft uns letztendlich kein Telefonanruf, sondern es hilft uns nur die Wahrheit. Und wer ist die Wahrheit? Johannes 14, Vers 6, wo der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wie hat er die Wahrheit als Tatsache geoffenbart nach seiner Himmelfahrt? Dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, 17. Das heißt, wir haben bloß ein Mittel, letztendlich, um uns gegen diese Verführung zu wehren. Das ist, dass wir zum Herr Jesus fliehen, zum Erlöser. Und gleichzeitig uns ist das Wort Gottes vergraben. Aus dem Grund sind wir eine Gemeinde der Bibel. Aus dem Grund verteidigen wir die alte Lehre der Alten, dass das Wort Gottes wörtlich inspiriert ist, so wie sie es selber bezeugt. Und unser einziger Maßstab ist die Bibel. Warum? Weil es das einzige Buch ist, die einzige Quelle, wo ich die Lüge und die Wahrheit unterscheiden kann. Aus dem Grund muss ich die Bibel kennen. Aus dem Grund lesen wir die Bibel. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel durchgelesen habe. Das Neue Testament, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie oft. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Habe ich 30, 40, 50 Mal, ich habe keine Ahnung. Ich habe es nie gezählt. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel gelesen habe als Ganzes. Zweistellig, bloß ich weiß nicht, wie oft. Ich habe keine Ahnung, zähle auch nicht, das ist ja egal. Es nützt mir gar nichts. Ich muss sie trotzdem, bis ich in die Ewigkeit gebe, Tag und Nacht lesen. Warum? Weil ich dauernd meinen Geist der Wahrheit aussetzen muss, um mich gegen die Lüge des Teufels zu wehren. Wenn der Teufel mich morgen früh, wenn ich im Geschäft bin, eventuell durch Lüge angeht, morgen früh, wenn ich in meinem Zügel sitze, kann sein, in meine Gedanken beginnt der Teufel zu bohren. Also brauche ich den Gegenpol, die Wahrheitswort Gottes. Und nochmals betont die Bibel, bevor der Teufel beschrieben wird, dass er endgültig in den Feuerzee geht, sagt sie ausdrücklich, das Wesen dieses furchtbaren Gegners ist Verführung. Und das ist das, was ich auch nicht begriffen habe. Ich habe früher immer geglaubt, der Teufel greift durch Okkultismus an. Bis mir mal auffällt, ist, die Bibel lehrt ja was ganz anderes. Sie sagt, er verführt, er trickst dich aus. Er kommt mit Halbwahrheit, halbfrom. Er ist der Erfinder aller Religion. Und wir haben bloß euch aus, wir gehen zum Wort Gottes. Wir gehen in die Tiefe ins Wort Gottes hinein und wehren uns vom Wort Gottes her. Das ist unsere einzige Waffe auch in der Inseln. Ich möchte nochmal was lesen, wenn mir das ungeheuer wichtig ist. Was sagt der Herr Jesus? Offenbarung 3, Philadelphia, die Gemeinde, die überwunden hat, die Gemeinde, die siegt. Überwinden heißt letztendlich siegen. Das heißt, die am Teufel nicht ins Messer läuft. Ich lese uns mal von Vers 8. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft. Das heißt, die Bibel sagt, die Gemeinde hat im Prinzip eine kleine Kraft, spielt aber überhaupt keine Rolle. Und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Der Name Jesus, der Name des Erlösers und das Wort Gottes. Das ist genau das, was die Waffe ist gegen die Finsternis. Das heißt, diese Gemeinde überlebt, die Philadelphia-Gemeinde, die echte Gemeinde Jesu drüber, recht? Durch das Wort Gottes und durch den Herr Jesus. Vers 10 heißt, weil du das Wort vom standhaften Harren auf mich bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis, da steht Ökumene, kommen wird. Das steht im Griechischen wörtlich nicht vor, sondern Eck. Heraus aus dieser, mit heraus aus dieser Verführung. Das heißt, wir gehen rein in die Verführung, darum müssen wir heraus bewahrt werden. Ich möchte es nochmal betonen. Wir haben nur eine Waffe, um diesem furchtbaren Gegner zu entfliehen, und diese Waffe lautet das Wort Gottes. Und das müssen wir den Gläubigen ins Stammbuch schreiben. Wir haben keine Waffe. Wir drehen uns um nichts anderes wie ums Wort Gottes, weil es die einzige Quelle ist, wo wir letztendlich vom Heiligen Geist erleuchtet sehen, was ist Wahrheit. Und nur so kannst du erkennen, was der Teufel mit dir macht. Das heißt, wir brauchen letztendlich das, was Epheser 1,17 sagt, Erleuchtung durch den Heiligen Geist, durchs Wort Gottes. Und dann sind wir bewahrt. Das muss ich vorstellen. Selbst als er dann in den Feuersee geworfen wird, der Teufel, betont die Bibel nochmals, er verführt. Da steht wieder das gleiche Wort wie im 2. Thessalonicher. Wieder dieses Plané, und ich habe es drum auch aufgelistet. Und guckt euch einfach mal die Bibelstelle an. Ich habe hier letztendlich das direkte Wort, das ist auf Seite 2, mit verführen und dann Substantiv als das Hauptwort dazu, wo man einfach sieht, Verführung. Und man sieht, wie furchtbar das ist, wie die Offenbarung geprägt wird. Wie die Evangelien, wie der Herr Jesus immer wieder warnt. Korintherbrief, Galaterbrief, also wie die ganzen Lehrbriefe vor dieser Verführung warnen. Da müssen wir vorsichtig sein. Endzeit ist Verführungszeit. Endzeit ist Zeit, wo gelogen wird, und zwar vom Teufel. Die Menschen lügen. Halbwahrheiten werden verbreitet, auch von den religiösen Leuten, auch von Gläubigen teilweise. Das ist eine Katastrophe. Wir haben nur eine Waffe, das Wort Gottes. Das muss klar sein. Und jetzt beschreibt die Bibel und sagt ganz einfach, was passiert. Sie sagt, der Teufel, der verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Propheten. Sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, in diesem Feuersee ist der falsche Prophet und der Antichrist bereits 1000 Jahre. Das ist schon das ganze 1000-jährige Reich drin. Die sind am Beginn des 1000-jährigen Reiches in diesen Feuersee geworfen worden. Die sind immer noch drin. Jetzt kommt der Teufel dazu. Und ich denke, hier muss man jetzt letztendlich sich etwas einfach bewusst werden. Diese Märchen, die mir immer wieder erzählt hat, dass der Teufel der Chef der Hölle ist, ist völliger Unsinn. Der Teufel ist in der Hölle, nämlich dieser Feuersee ist das, was wir unter Hölle verstehen. Alles, was jetzt passiert, wenn heute jemand stirbt, dann geht er nicht in die Hölle. Wenn heute ein Ungläubiger stirbt, geht er nicht in die Hölle. Sondern er geht in die Vorhölle, in der Hades, das steht in Lukas 16, wo genau beschrieben wird, es gibt praktisch eine Vorhölle. Das ist wie ein Untersuchungsgefängnis, wo die Leute warten, auch dort gibt es schon Qual. Wenn ein Gläubiger stirbt, geht er in den Vorhimmel, aber wir gehen nicht direkt in den Himmel. Wenn heute ein Gläubiger stirbt, geht er in den Vorhimmel, das heißt ins Paradies. Beide warten auf die Auferstehung der Toten. Und erst nach der Auferstehung der Toten für die Gemeinde des Preisgericht Christi, geht die Gemeinde nach der Entrückung in den Himmel ein. Das heißt, letztendlich der Gläubige als Persönlichkeit, als ganze Persönlichkeit, kommt aus dem Paradies raus, bekommt der Auferstehungsleib und geht dann bei der Entrückung mit dem Herr Jesus in den Himmel zum Preisgericht. Und kommt dann sichtbar auf der Ölberg wieder, um dann letztendlich in den Himmel zu gehen für alle Zeit. Gleichzeitig ist der Ungläubige aber in der Vorhölle. Wartet bis nach dem tausendjährigen Reich auf die Auferstehung vom großen weißen Thron. So Gott will, werden wir das nächste Mal das behandeln. Um dann gerichtet zu werden nach seinen Werken. Um dann gesucht zu werden im Buch des Lebens, wo er nicht drin ist. Um dann genauso letztendlich, so wie es dann in Vers 15 von unserem Kapitel heißt, das ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt, die Leute, die dann nicht im Buch des Lebens sind, gehen in den Feuersee. Aber hier schon mal etwas ganz Wichtiges, und zwar, das muss man nüchtern sehen, der Teufel ist nicht der Chef der Hölle, er ist ein Gefangener und wird gequält werden Tag und Nacht. Sagt die Bibel eindeutig. Der Teufel wird gequält. Genauso wie der Antichrist gequält wird und der falsche Prophet. Jetzt kommt Ihre Worte, heißt es von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es steht da leider, das ist im Deutschen eingebürgert, aber das Wort gibt es gar nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern da steht was anderes. Da steht eine Konstruktion. Und diese Konstruktion heißt in die Ewigkeiten, steht der Mehrzahl, der Ewigkeiten. Also von Ewigkeit zu Ewigkeit ist viel zu schwach. Bloß niemand schreibt das rein in die Bibel. Wir haben es auch nicht reingeschrieben. Also halt, warum? Das hat sich so geschraubt da. Hinein in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Aber das ist gemeint. Also von Ewigkeit zu Ewigkeit ist noch viel mehr gemeint. Hinein in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Also in sämtliche Zeitalter, die Gott dann gesetzt hat. Dort hinein, bis ins letzte Zeitalter. In der Mehrzahl wird der Teufel hier gequält werden. Samt diesem falschen Prophet und samt diesem Antichristen. Sie, ausdrücklich Mehrzahl, sie werden gequält werden, nicht nur der Teufel, sondern auch die zwei, bis in Ewigkeit. Und zwar bis in Ewigkeit in der Mehrzahl, also bis in die allerletzte Phase, die Gott in der Ewigkeit hat. Und jetzt ist hier ein interessantes Wort, sie werden gepeinigt werden. Gepeinigt ist Altdeutsch, das verstehen wir heute nicht mehr. Sie haben auch Schreiber können gequält werden. Und dieses Wort heißt Basanizo. Und das ist ein hochinteressantes Wort. Zum Beispiel, das Wort hat noch einen Aspekt. Und zwar, weil Gott ja gerecht ist. Gott zum Beispiel hat einen großen weißen Thron gemacht, um zu beweisen, dass tatsächlich der Mensch so ein Sünder ist. Er beweist dem Menschen in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, dass er zu Recht verloren geht. Das macht Gott mit Absicht. Und hier, dieses Gepeinigtwerden, hat zuerst einmal die Bedeutung an den Probierstein halten und daran reiben. Überhaupt prüfen, genau untersuchen, verhören. Das heißt, da wird nochmals aufgearbeitet. Hier im Feuersee, da wird nochmal, der Teufel wird genau wissen, und auch der falsche Prophet und der Antichrist, dass sie zu Recht dort sind. Das ist nicht nur ein Quäler, sondern ist gleichzeitig praktisch ein Aufarbeiten dessen, was passiert ist. Und dieses Wort heißt ausdrücklich mit Anwendung der Folter. Folter. Also, geht, dass sie so harmlos sieht. Übertragen, martern, quälen. Ein anderes griechisches Lexikon sagt, das heißt eigentlich von der Folter bei der Untersuchung und überhaupt vor Gericht, überhaupt auf jede Qual, vorwiegend körperlich, bei Krankheiten, von den Geburtswehen, da wird das Wort alles benutzt, wesentlich, seelisch, sich selbst quälen, unter anderem bedrängen. Ich habe dann das Vorkommen nochmal erklärt. Das Wort heißt, wenn es jemand tut, Prüfer, Folterer. Da ist also ganz stark das Wort Foltern drin. Basanismus, die Folterung, die Qual. Das steckt da dahinter. Das klassische griechische Lexikon sagt, vom Neuen Testament einfach Qual, Pein. Also man muss das einfach mal sehen, das Ding ist nicht harmlos. Sondern hier wird was Furchtbares passieren. Was Furchtbares. Das man mit menschlichen Worten gar nicht ausloten kann. Jetzt verstehen wir vielleicht etwas. Weil der Teufel weiß, dass er dort landet, aus dem Grund haben wir so einen mörderischen Gegner, der alles probiert, um hier Menschen mitzureißen. Jetzt muss einem zuerst schon mal die Dimension des Angriffs bewusst werden. Ich habe jetzt in letzter Zeit Dinge durchgemacht, wo mir erst wieder bewusst geworden ist, was für eine Dimension des Angriffes überhaupt geschieht. Wisst ihr, was dann passiert war? Dann bin ich erschreckt gewesen ob diesem Angriff, bin gleichzeitig erschreckt worden ob der Heiligkeit Gottes. Und dann ist aber gleichzeitig was passiert. Im gleichen Zuge, wie das passiert ist, ist bei mir nicht bloß eine radikale Buße passiert, sondern gleichzeitig eine gnadenlose Härte aufgebrochen gegen diese teuflische Linie. Es geht nicht darum, wer Recht hat. Es geht nicht darum, das Sälchen zu hätscheln, sondern es geht darum, um einen Kampf um Leben und Tod. Und das sehen wir hier eindeutig. Und in diesem Kampf müssen wir uns gegenüber gnadenlos und hart sein. Man müsste der Sünde und allem Teuflischen, allem Lügehaften gegenüber gnadenlos und hart sein. Und wenn dann einer kommt und sagt, Jesus und wenn dann ein Mensch kommt, das kann doch der liebste Bruder sein, der jahrelang gelaufen ist, und ein Bruder kommt und stellt die Bibel in Frage, dann muss ich ihm sagen, menschlich freut dich, aber ihre gnadenlose Härte, du bist vom Teufel infiziert. Und diesen Mut muss man haben. Und mir ist neu bewusst worden, nicht nur, weil wir jetzt in neue Räume sind, nicht weil jetzt neue Räume da sind, neue Linie, sondern mir ist bewusst worden, wir müssen diese alte Linie, die auch unsere Gemeinde von der ersten Stunde an geprägt hat, Jesus allein, das Wort allein und gnadenlos gegen jede Verführung vorzugehen, müssen wir neu auf der Leuchter stellen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, Geschwister, ich weiß, es gibt Geschwister, die immer böse werden, wenn ich sage, ich sage es nochmals. Lieber solche Gemeinde halbieren und klein werden und klar sei als die Masse. Wenn viele kommen, freut es mich, wenn ich sage, okay, das ist toll, dass viele nur mitziehen in diesem Kampf. Aber letztendlich darf das kein Kriterium sein. Wir dürfen uns auch der Welt nicht anbieten. Also ich sage jetzt ausdrücklich nochmal Dinge, wo die Bibel nicht kennt. Zum Beispiel, wir locken die Menschen nicht zu uns. Wir locken sie nicht. Das heißt, wir machen keine Tricks, dass sie kommen. Wir machen ihnen keine Besonderheiten. Sondern wir machen was ganz Einfaches. Der geht einfach hin und verkündigt die Wahrheit. Und wer sie hören will, der möge sie hören. Wer sie nicht hören will, der soll es bleiben lassen. Sei einfach mal, das ist Evangelium. Wir werden den Jude in Jude, dem Schwabe im Schwabe, dem Albstädter in Albstädter, das ist keine Frage. Aber wir seifen sie nicht ein, sondern wir zeigen ganz klar, wenn du diese Räume betrittst, dann hast du es mit Jesus Christus zu tun. Es geht um Jesus Christus, es geht um die Ewigkeit, es geht um Bekehrung, es geht um nichts anderes. Es geht ums Wort Gottes und das muss klar sein. Warum? Weil hier so ein mörderischer Kampf tobt. Weil wir es mit einem mörderischen Gegner zu tun haben, da ist mir es völlig egal, was Menschen sagen, ohne Anzahl der Person. Weil das so ernst ist, darum müssen wir, das ist die Quintessenz für uns, müssen wir beginnen, uns gegen diese Verführung zu wehren. Wir müssen klar dem Lamme folgen, wohin es geht. Wir müssen uns als Wort Gottes binden. Wir müssen kompromisslos dem Lamme folgen, wohin es geht. Das ist das, was für uns dran ist. Wenn man das sieht, wir dürfen etwas nie vergessen. Wir haben einen Gegner, der im Feuersee landet und der weiß, dass er im Feuersee landet. Der alles dran setzen wird, dass wir mitgeschädigt oder mitgerissen werden. Das ist der Grund, warum wir gläubig uns wehren müssen, warum wir in der Endzeit besonders aufpassen müssen, besonders aufstehen müssen. Jede Linie, die gegen diese klare biblische Linie geht, muss rausgeworfen werden, egal was es ist. Gnadenlos, kostet es, was es will. Und das ist das, was wir wahrscheinlich neu lernen müssen da für die Zukunft. Das ist ein ungeheuer wichtiger Punkt. Ich muss dazu sagen, ich war am Wochenende auf einer Konferenz, mir ist das auf dieser Konferenz so schockierend eigentlich nochmal bewusst worden, wie schon jahrelang nicht mehr. Wenn du mal siehst, was überall abgeht, dann musst du sagen, Katastrophe. Und ich denke einfach, man muss sich bewusst sein, dieser Kampf, den wir jetzt gelesen haben heute Abend, von Vers 7 bis Vers 10, um diesen Kampf geht es. Und da ist dauernd einer da, der verführt. Wir haben dauernd einen Gegner, der uns versucht, in die Falle zu locken. Wir haben dauernd einen Gegner, der uns kaputt machen will. Und was ist sein Ziel? Uns mitzureißen, was ihm am Schluss passiert. Und das möchten wir unter alle Umstände verhindern. Aus dem Grund müssen wir hart sein. Müssen wir hinstehen. Liebe ist, ein Mensch vor dem zu bewahren. Liebe ist nicht softy zu sein, nett zu sein, freundlich zu sein. Das ist was anderes. Das ist eine Wirkung vom Heiligen Geist. Nett kann man gar nicht sein von Natur aus. Das ist eine Wirkung vom Heiligen Geist. Das ist die Frucht des Geistes, Galater 5. Aber die Bibel will Menschen, die klar sind, die dem Lamme folgen, wohin es geht, die nicht über das Geschriebene hinausgeht, sondern die sich an die Bibel bindet bis zur letzten Konsequenz. Und das ist unsere letztendlich Straße, das ist dieser heilige Weg, auf dem wir zu ziehen haben, bis zum Schluss. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadentag. Ich danke dir einfach, dass du uns bis zur Stunde bewahrt hast, dass auch alle Verführungsversuche des Teufels letztendlich auch bei uns in deiner Gnade geendet sind. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns wirklich geöffnete Augen des Herzens gehst, zu wachen und zu beten, wie du es in Lukas 21 sagst, um diesem allem zu entfliehen. Wirklich dir dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Nicht so menschlich zu denken, alles auf die menschliche Ebene zu schieben, sondern sich bewusst zu sein, dass ein Gegner da ist, der uns verführen will. Und dass wir aber die perfekte Waffe besitzen, Herr Jesus, wenn du uns dein Wort durch den Heiligen Geist erleuchtest. Du bist die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit und wir klammern uns an dich, an den Saum deines Kleides, wollen dir dem Lamme folgen, wohin du gehst, auf dass du mit uns zum Ziele kommst. Und lass auch unsere Gemeinde eine Grundfeste der Wahrheit sei, dass dein Wort hochgehalten wird und dass du letztendlich als die letzte Wahrheit verkündigt wirst, dass wir dir folgen und nicht anheimfallen diesen furchtbaren Verführungen drin sind. Danke, dass du uns von diesem Feuersee erlöst hast, gewaschen hast mit deinem kostbaren und teuren Blut. Jetzt gib uns Gnade, dir wirklich zu folgen, wohin du gehst. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.